Hallo und ein herzliches Moin Moin zur neuen Folge von Transponder Code 77. Vorab etwas Kurzes zu mir. Mein Name ist Ina und mich interessiert schon lange alles, was irgendwie mit Flugzeugen oder anderen Fluggeräten zu tun hat. Und genau so bin ich auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ich werde in diesem Podcast alle 2 Wochen einen Flugunfall aus der ganzen Welt erzählen. Und dazu recherchiere ich für euch im Internet, lese verschiedene Berichte, schaue mir Reportagen an und manchmal finde ich auch den richtigen und offiziellen Unfallbericht der jeweiligen Flugsicherheitsbehörde. Das Ganze trage ich dann für euch zusammen, damit ich es euch ganz genau erzählen kann. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird und man auch die ein oder andere Diskussion führen kann, habe ich mir meine beste Freundin Nadja dazu geholt. Hallo Nadja!
Hallo Ina!
Die Triggerwarnung zur jeweiligen Folge findet ihr in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge und im Anschluss freuen wir uns immer über Feedback bei Instagram oder TikTok. So, Nadja, heute geht es nämlich um die Frage: Terroranschlag oder Absturz?
Ja, gute Frage, weiß ich nicht.
Ja,
kann ich dir
genau
nicht beantworten.
Also, wir starten einfach mal rein. Wir sind nämlich in den USA und es ist der Morgen des Veteranentages, der in den Vereinigten Staaten immer am 12. November gefeiert wird. Weißt du, was der Veteranentag ist?
Ein Veteranentag? Also ich weiß, was Veteranen sind, aber ein Veteranentag, nein.
Okay, das Ganze ist ein Gedenktag, den es nämlich in vielen Ländern gibt und der an Militärveteranen erinnern soll. In Deutschland soll es diesen Tag ab dem nächsten Jahr erst geben. Und zwar nicht wie in den USA am 12. November, sondern am 15. Juni. Seit 2010 wird immer wieder darüber diskutiert und Ursula von der Leyen sagte in ihrem Amt als Verteidigungsministerin 2018, Zitat, Veteranin oder Veteran der Bundeswehr ist, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist, also den Dienstgrad nicht verloren hat. So, aber bevor das Ganze jetzt zu politisch wird, steigen wir mal in die Story ein. Es ist also der Morgen des 12. November 2001, Veteranentag und gerade einmal 2 Monate nach dem 11. September. American Airlines Flug 587 soll sich mit 251 Passagieren an Bord auf den Weg vom Flughafen JFK New York nach Santo Domingo in die Dominikanische Republik machen. Geflogen wird an diesem Tag mit einem Airbus A300-600 und dem Kennzeichen November 14053. Der Airbus A300-600 hat 2 Triebwerke und ist 54,08 Meter lang bei einer Spannweite von 44,84 Metern. Bei höchster Auslastung kann er 345 Passagiere transportieren. Und das bei einer Reichweite von ca. 6.500 Kilometern. Geflogen wird die Maschine heute von dem 42-jährigen Kapitän Edward States und seinem ersten Offizier Stan Mullin, der zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt ist. Kapitän States arbeitet mittlerweile seit 16 Jahren für die Airline und war davor Kampfpilot. Auch First Officer Mullin kam schon früh mit der Fliegerei in Kontakt, denn auch sein Vater war Pilot. American Airlines 587 bekommt vom Tower die Anweisung, einer Boeing 747 von Japan Air zu folgen. Nach dem Start soll der Airbus nach links drehen, die Jamaica Bay überfliegen und dann direkt aufs Meer hinaus. Und also die Jamaica Bay sind viele kleine Inseln mit Marschland und Gewässer und erstreckt sich über die Stadtteile von Queens und Brooklyn.
Okay.
Also liegt quasi direkt vor Manhattan. Also vor
das,
Manhattan.
Da sind so kleine Inseln?
Ja.
Okay.
Das, also ich habe mir das im Internet angeguckt, sieht ganz nett aus.
Naja, aber das habe ich aber auch nicht gewusst.
Weiter gibt der Tower an, dass vorherige Flugzeuge Turbulenzen gemeldet haben. Und nun ist es also soweit. Und Flug 587 hebt um 9.14 Uhr von Startbahn 31 links ab. Der Start verläuft ganz normal. Der Airbus A300 beschleunigt und erhebt sich in den Himmel über New York. Aber in einer Höhe von gerade einmal 700 Metern werden die Turbulenzen noch stärker und plötzlich stürzt das Flugzeug auf den Boden zu. Anwohner, die den Fluglärm mitten in der Einflugschneise gewohnt sind, berichten später von einem anderen, ungewohnten Klang und dass sie Vibrationen spürten. Doch da ist es auch schon zu spät. Flug 587 stürzt mitten auf einen Ortsteil von Queens und geht durch die noch fast vollen Tanks direkt in Flammen auf. Dabei werden auch einige Häuser und Gärten vollkommen zerstört. In diesen paar Minuten, die seit dem Start vergangen sind, sterben insgesamt 265 Menschen, 260 an Bord des A300 und 5 Personen am Boden.
Ach du grüne Neune, stell dir mal vor, du bist zu Hause und aus die Maus.
Ja.
Weil kommt ein Flugzeug und bist weg vom Fenster.
Na, vor allem, wir wohnen ja hier auch in der Einflugschneise. Also jetzt nicht die, also wir sind schon direkt in der Einflugschneise, aber sie sind noch nicht extrem tief. Aber die haben teilweise auch nur noch so 3000 Fuß, wenn die über
uns
fliegen.
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist, oh Gott, nee, schrecklich.
Ja. Aber auch die Fluglotsin im Tower hat den Absturz gesehen und sofort Alarm geschlagen. So kurz nach 9/11 glaubt man, dass es sich direkt wieder um einen Terroranschlag handelt. Und das muss man ehrlich zugeben, denn die Rauchsäule ähnelt tatsächlich den schrecklichen Bildern vom 11. September. Und ich glaube, an die Bilder erinnern wir uns alle noch.
Ja, das ist ja wie gestern.
Ja.
Also das kriegt man ja auch nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich erinnere mich auch an den Fall, das hatten sie auch im Fernsehen gezeigt, ja, wie das da unten verwüstet aussah.
Ja.
Ja.
Und jetzt, es ist ja wirklich 2 Monate danach. Also es ist ja kein Wunder, dass die drüber nachdenken, dass das irgendwie wieder damit zu tun hat.
Ja, natürlich, denn man stürzt ein Flugzeug in ein Wohngebiet ab.
Genau. Und deswegen ist auch Bürgermeister oder der damalige Bürgermeister Rudy Giuliani von New York direkt an der Absturzstelle und gibt ein Presseinterview, in dem er bekannt gibt, dass nach Rücksprache mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, damals George W. Bush, eine Luftraumsicherung eingerichtet wurde und alle Flughäfen bis auf Weiteres geschlossen sind. Und auch Tunnel und Brücken wurden sofort gesperrt. Also da ging wahrscheinlich in New York nichts mehr.
Ist aber auch verständlich.
Ja, also ja, ja, man wusste ja auch nicht.
Also richtig, und Amerika ist ja sowieso immer ein rotes Tuch, auch für die...
Ja, vor allem beim 11. September war es ja auch so, ne, da ist ein Flugzeug rein und niemand hat damit gerechnet, dass plötzlich noch ein zweites.
Nein, definitiv nicht.
Dann stimmt. Noch das dritte ins Pentagon. Ja. Das vierte, was dann auf der Wiese nachher abgestürzt ist, also es ist ja fürchterlich. Wir gucken mal, denn nun nimmt die NTSB die Ermittlungen auf. Und das nicht alleine, sondern wegen dem Verdacht auf einen möglichen Terroranschlag kommt auch das FBI dazu. Und zwar genau das Team des FBI, das auch schon 8 Wochen zuvor im Fall der zusammengestürzten Twin Towers des World Trade Centers ermittelt hat. Die Leitung bleibt allerdings bei dem 22-köpfigen Team der National Transportation Safety Board, weil das einfach die Profis sind, was Flugzeugabstürze angeht. Nachdem die Feuerwehr es nun aber endlich geschafft hat, das Feuer zu löschen, sieht man erst das ganze Ausmaß des Unglücks. 4 Häuser wurden komplett zerstört, viele weitere Häuser und Gärten schwer beschädigt. Vorrang hat es jetzt herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Terroranschlag handelt. Und um genau das herauszufinden, ist es wichtig, für die Ermittler unvoreingenommen an die Sache heranzugehen. Also ich habe ein Interview gesehen, da hat ein NTSB-Ermittler direkt gesagt, dass sie zum Beispiel auf dem Weg, wenn sie zu einer Absturzstelle hinfahren, kein Radio hören, versuchen keine Nachrichten irgendwie auf sich einprasseln zu lassen, dass sie wirklich schon gar nicht mit sowas konfrontiert werden können. Also dass die wirklich erstmal bei Null anfangen und nicht schon von vornherein denken, oh, das war mit Sicherheit ein Terroranschlag.
Ja, ja, aber ist auch richtig, wie sie es machen. Völlig unvoreingenommen.
Ja, genau. Also das ist halt wichtig und genau, das machen die auch. Und so beginnen sie nun alle gemeinsam zu sortieren, um so viele Trümmerteile wie möglich zu identifizieren. Also zu schauen, gehört es zu Flug 587 oder zu einem der zerstörten Häuser.
Aber das ist doch Puzzlearbeit.
Ja.
Also Wahnsinn, weil wie gesagt, wie du ja schon gesagt hast, man weiß ja nicht, ob das dazu gehört,
ja,
ne, zum Haus oder wie können die das rauskriegen?
Ja, vor allem die Teile, also es waren kaum große Teile übrig.
Ja, eben.
Das muss wirklich irre gewesen sein.
Das ist mal Respekt an, ne, an der Ermittler.
Ja. Und gleichzeitig wird nämlich auch begonnen, Augenzeugen zu vernehmen. Aber so viele es auch gab, so viele Unterschiede gab es auch in ihren Aussagen. Die einen berichten davon, dass das Flugzeug brannte, andere sagten, es zerbrach in der Luft schon vor dem Aufprall und wieder andere wollen eine Explosion gesehen haben. Also wird nun jedes Flugzeugteil, was sie finden, mit Tupfern abgestrichen und im Labor auf Sprengstoffspuren untersucht. Zeitgleich wird überprüft, ob irgendwelche Teile besonders verbogen sind, denn auch daran müsste man sehen können, ob eine Explosion stattgefunden hat. Und natürlich wird auch das Flughafenpersonal befragt. Und bei den Befragungen ging es halt darum, ist ihnen irgendetwas aufgefallen? War jemand an Bord, der komisch ist? Mhm. Die haben sich das Manifest durchgeguckt, wer alles an Bord war, na und so weiter. Und dann kommt nämlich plötzlich eine Nachricht, die Verwunderung aufwirft. Denn man hat das Seitenleitwerk gefunden des Airbus. Aber nicht, wie jetzt viele vermuten, an der Absturzstelle, sondern ungefähr 4 Kilometer entfernt in der Jamaica Bay. Das Seitenleitwerk ist am Heck der Maschine verbaut. Dort befindet sich waagerecht das Höhenleitwerk und mittig senkrecht darauf das Seitenleitwerk. Das Höhenleitwerk besteht in der Regel aus der festen Heckflosse und einem beweglichen Höhenruder. Und das Seitenleitwerk hingegen besteht natürlich dann aus der Seitenflosse und dem beweglichen Seitenruder. Das gefundene Teil wird jetzt zu den restlichen in einen Hangar gebracht, wo das Ganze genau untersucht werden kann. Ebenso werden noch am ersten Tag die Blackboxes gefunden und für die Auswertung ins NTSB-Hauptquartier geschickt. Durch das gefundene Seitenleitwerk scheint es sich kaum um einen Terroranschlag gehandelt zu haben. Denn wie hätten Terroristen nur dieses eine Teil wegsprengen sollen? Also konzentrieren sich die NTSB-Ermittler nun auf das Flugzeug. Der Airbus A300 ist so weit verbreitet und fliegt auch weiterhin für so viele Airlines, dass jetzt schnellstmöglich Antworten gefunden werden müssen. Und da kommt die Meldung, dass der Flugdatenschreiber ausgewertet werden konnte, genau richtig. Schon beim ersten Sichten fällt Untypisches auf. Denn laut den Aufzeichnungen wurde das Seitenruder, also der bewegliche Teil des Seitenleitwerks, das mit Pedalen im Cockpit gesteuert wird, mehrmals hintereinander schnell von einer zur anderen Seite bewegt. Ein bisschen so, als würde ein Hund mit dem Schwanz wedeln. Doch warum? Gab es etwa Probleme mit der Steuerung? Weiter ist anhand der Daten zu erkennen, dass das Flugzeug kurz nach diesen schnellen Bewegungen in den Sturzflug übergeht und immer schneller wird. War das also der Moment, als das gesamte Seitenleitwerk abriss? Auch der Stimmrekorder ist jetzt mittlerweile ausgewertet. Finden Sie jetzt die genaue Wahrheit über das tragische Ende von American Airlines Flug 587 heraus? Beim Anhören der Aufnahmen scheint es so, als wären Sie in Turbulenzen eines anderen Flugzeugs gelangt. Sogenannte Wirbelschleppen. Wirbelschleppen schon mal gehört?
Ja.
Gut. Ich erkläre es aber für die Zuhörer nochmal, falls die es nämlich nicht wissen. Wirbelschleppen bilden kleine Tornados an den Flügelspitzen. Es gibt immer Luftströme über und unter den Tragflächen. Wenn diese sich aber verbinden, kommt es zu einem extremen Sog und das birgt Gefahren für jede Art von Flugzeug, wobei natürlich kleinere Flugzeuge, also zum Beispiel Cessnas, viel gefährdeter sind als große Jumbos. Genau das ist der Grund, warum genügend Abstand zwischen den Flugzeugen so wichtig ist. Die Wirbelschleppen wollten sie laut den Stimmaufzeichnungen mit Erhöhung der Geschwindigkeit durchfliegen. Und weiter ist zu hören, dass der erste Offizier dem Kapitän noch versichert, dass alles in Ordnung ist. Unterschätzten die Piloten eventuell den Abstand? Denn bei den Stimmaufzeichnungen ist auch zu hören, dass Co-Pilot Stan Mullin noch vor dem Start seinen Kapitän fragt, ob die Boeing 747 der Japan Air auch wirklich schon weit genug weg sei. Aber Kapitän Edward States beruhigt ihn und sagt, dass der Jumbo schon ungefähr 8 Kilometer weg wäre, bis sie tatsächlich in der Luft sind. Und genau das prüfen die NTSB-Ermittler jetzt in einem Simulator. Aber auch dabei kommt heraus, dass sie die ganze Zeit den Abstand von 8 Kilometern eingehalten haben. Der Sicherheitsabstand war also groß genug und hätte kein Problem darstellen dürfen. Allerdings, muss man dazu sagen, verändern sich auch Wirbelschleppen je nach Wetterlage. Denn bei ruhigem Wetter und ohne viel Wind sind sie in der Regel nach hinten gerichtet. Ist hingegen viel Wind, kann es dazu kommen, dass sie sich im Wind bewegen und beginnen zu rotieren. Aber die Wetteraufzeichnungen des 12. November 2001 zeigen, dass der Wind nur schwach war. Kann es also sein, dass der Sog länger war als sonst, weil er vom Wind nicht zerstreut wurde? Und genau deshalb werden jetzt auch NASA-Wissenschaftler hinzugezogen. Und diese berechnen anhand von Studien, dass die vorangegangenen Wirbelschleppen theoretisch schon zu 20-40% zerstreut gewesen sein müssten. Also ist auch das wieder eine Sackgasse. Eine Explosion ist auf dem Stimmrekorder nicht zu hören, aber ein anderes sehr lautes Geräusch. Beim Synchronisieren des Datenschreibers und der Stimmaufzeichnung scheint es so zu sein, als wenn das tatsächlich der Moment gewesen wäre, als das Seitenleitwerk abriss. Die Piloten scheinen aber anhand der Aufzeichnung keine Ahnung zu haben, was gerade passiert. Sie können ab diesem Moment nichts mehr tun, denn der Airbus und auch jedes andere Flugzeug ist ohne Seitenleitwerk nicht mehr steuerbar. Und jetzt sind nämlich mittlerweile auch die Ergebnisse des Sprengstofftests aus dem FBI-Labor zurück und diese zeigen keinerlei Hinweise für eine Sprengstoffexplosion. Und das ist auch der Grund, warum sich die Ermittler des FBI nun aus den Ermittlungen zurückziehen und es nur noch zwei mögliche Gründe für den Absturz gibt. Entweder Materialfehler oder ein Pilotenfehler. Der Chefermittler der NTSB hat ein Abreißen vom Seitenleitwerk in seinen 20 Dienstjahren noch nicht erlebt. Und deshalb wird es jetzt noch genauer untersucht und dabei zeigt sich an der Abrisskante, dass es einfach gerissen zu sein scheint. Die drei Stellen, an denen es am Rumpf befestigt war, scheinen gleichzeitig abgerissen zu sein. Deshalb liegt nun die Vermutung nahe, dass es eventuell am Material gelegen hat. Die Verbundstoffe, aus denen dieses große Teil gefertigt wird, soll fester sein als Stahl und bis jetzt hat so ein Flugzeugteil eben noch nie versagt, denn es besteht aus über 100 einzelnen Carbon- und Fiberglasschichten. Ist aber trotzdem leicht genug, dass es so gerne im Flugzeugbau verwendet wird. Konkurrent Boeing möchte bzw. hat mittlerweile bei dem 787 Dreamliner noch mehr davon verbaut. Aber ist das jetzt nach diesem Vorfall noch so eine gute Idee? Schließlich hängen Menschenleben davon ab. Und wenn es tatsächlich daran liegen würde, müssten sofort alle Airbus A300 auf der ganzen Welt gegroundet werden.
Oh, aber wie viel gibt es denn? Das sind doch Massen, oder nicht?
Ja, also ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich könnte da nochmal nachrecherchieren, wie viel es gab zu dem Zeitpunkt. Aber das war halt so ein Alleskönner. Also das, ja. Davon muss es Hunderte gegeben haben.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist ja eine Arbeit und Kosten. Das Ganze, ja. Kann man doch gar nicht auffangen.
Genau, und deswegen mussten die halt jetzt auch schnellstmöglich dann rauskriegen, woran es wirklich gelegen hat.
Okay.
Und genau aus dem Grund schauen die sich jetzt nämlich auch die Wartungsaufzeichnung an. Und bei der Durchsicht lassen sich nämlich Hinweise darauf finden, dass Schichten vom Seitenleitwerk tatsächlich abblätterten. Allerdings geht aus denen genauso hervor, dass diese vor der Auslieferung an American Airlines von Airbus fachmännisch repariert wurden. Im Labor und unter dem Mikroskop schauen sich Spezialisten das Ganze genauer an und suchen nach Ablöseerscheinungen, die mit bloßem Auge vielleicht nicht zu erkennen sind. Und sie finden nichts.
Nicht dein Ernst.
Mhm. Lag es also vielleicht an der Befestigung und nicht am Material? Da Airbus selbst auch an den Ermittlungen beteiligt ist, testen sie nun an funktionsfähigen Leitwerken, ob diese wirklich den angegebenen 45.000 Kilogramm standhalten. Das Ergebnis ist eindeutig. Es hält. Weiter wissen die Ermittler durch die Tests, dass das Seitenleitwerk Kräfte von bis zu 90.000 Kilogramm aushalten kann, was wieder ein Indiz dafür ist, dass nicht die Wirbelschleppen für das Abreißen verantwortlich sein können. Und deshalb kommen sie nun noch einmal zurück zu den Aufzeichnungen des Flugdatenschreibers und dem sogenannten Schwanzwedeln, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. War das Problem? Waren die Bewegungen so stark, dass der erste Offizier selbst für das Abreißen des Seitenleitwerks verantwortlich war? Schließlich wird es normalerweise immer nur um ein paar Grad zur Seite geneigt und nicht, wie in diesem Fall, immer wieder und wieder voll eingeschlagen. War das also der Grund für den Absturz? Das soll jetzt eine Computersimulation zeigen. Die Ermittler geben alle Parameter so ein, wie es auch am Unglückstag war, und schwenken dann das Seitenruder wie auch Co-Pilot Stan Mollin dreimal hin und her. Der Druck auf das gesamte Seitenleitwerk steigt immer weiter und dann passiert das, womit niemand gerechnet hat. Es reißt ab. Tatsächlich war das der Grund für den Absturz von American Airlines Flug 587 und der Grund, warum an diesem Tag insgesamt 265 Menschen ihr Leben verloren. Jetzt bleibt aber noch die Frage, warum? Warum tat er das alles? Denn eigentlich, wie auch vorhin schon erwähnt, können Wirbelschleppen einem A300 nicht viel anhaben als ein bisschen ruckeln oder rumpeln. Warum reagierte er also so extrem auf die Turbulenzen? Erstaunliche Dinge erfahren die NTSB-Ermittler bei der Befragung anderer Piloten der Airline, die auch schon gemeinsam mit Stan Mullin geflogen sind. Denn es scheint, als hätte er ab und an schon mal so extrem reagiert. Ein Pilot zum Beispiel erinnert sich, dass ungefähr 7 Jahre vorher das Gleiche schon einmal passierte. Darauf angesprochen erklärte Mullin ihm, dass man ihm das in seiner Ausbildung so beigebracht hat.
Was sind das denn für Ausbilder gewesen? Ich meine, das haben ja andere auch nicht so gelernt.
Genau, also wir kommen da jetzt zu.
Ja, okay.
Der Hinweis für die Ermittler, sich die Ausbildung genauer anzusehen. Und dabei entdecken sie nämlich Erstaunliches. Unter anderem trainierten American Airlines damals mit Sinkflügen von um die 90 Grad, also komplett steil nach unten. Was völlig unrealistisch ist, denn ein Pilot steuert in der Regel schon bei einer Abweichung vom Kurs um ungefähr 5 Grad gegen an. Weiter zeigt sich, dass die Flugsimulatoren in den ersten Sekunden gar nicht auf das Eingreifen der Piloten reagieren und so konnten sie das Flugzeug, wohlgemerkt im Simulator, nur noch mit wechselnden Ruderbewegungen, also dem in Anführungsstrichen Schwanzwedeln, zurückholen. Airbus selbst allerdings warnte vor genau solchen Manövern. Jetzt ist also klar, dass American Airlines selbst den Piloten beibrachte, dass Wirbelschleppen einen plötzlichen Höhenabfall hervorrufen können. Diese neigen ein Flugzeug in der Regel aber um nicht mehr als 10 Grad. Im Simulator hingegen kippte das Flugzeug förmlich und das alles zeigte den ermittelnden Beamten, dass die Airline ihre Piloten komplett falsch trainierte. Co-Pilot Stan Mullin hat völlig überreagiert und jetzt wissen sie auch warum. Er ging nämlich davon aus, dass er so reagieren muss. Anstatt einfach den Schub und damit die Geschwindigkeit zu erhöhen, bewegte er das Ruder schnell und mit hohem Ausschlag immer wieder nach links und rechts, glaubte so den Turbulenzen entkommen zu können. Doch durch diese ruckartigen Bewegungen konnte Flug 587 sich einfach nicht stabilisieren, sondern schaukelte sich quasi immer weiter auf und damit stieg der Druck auf das Seitenruder und das gesamte Seitenleitwerk, bis es einfach abriss.
Ja, Frage ist, wo war der Pilot? Hat der das nicht gesehen, dass der da wie so ein, oder wurde der auch so trainiert?
Nee, aber du steuerst das Ganze mit Fußpedalen.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich hat der Kapitän das gar nicht mitgekriegt.
Aber der muss doch auch irgendwas gesagt haben, aber anscheinend ja nicht.
Nö, also ich gehe davon aus, dass es durch die Turbulenzen so geruckelt hat und...
Ja, gut, einfach, dadurch ne? kriegst du es nicht mit, wenn jemand da hektisch...
Genau, und dann war es schon zu spät.
Ja, gut, okay.
Und anhand der Stimmaufzeichnung wussten die tatsächlich bis zum Aufprall nicht, was überhaupt passiert ist. Also es war einfach irgendwann nicht mehr steuerbar.
Okay. Ja.
Nach diesem Unglück veränderte American Airlines die Ausbildung bezüglich der Wirbelschleppen, damit so etwas Schlimmes nämlich nie wieder passiert. Weiter reagieren die Simulatoren jetzt sofort auf Eingaben jeglicher Art der Piloten und es wird extra darauf hingewiesen, dass das Seitenruder in so einem Fall nicht mehr betätigt werden soll. Und es gibt jetzt mittlerweile eine Warnlampe in den Cockpits, die Alarm schlägt, sobald das Seitenruder zu stark bewegt wird.
Na, das ist gut.
Also da sind wir an dem Punkt, hätte der Kapitän es gesehen, wenn... das Licht angegangen wäre.
Und das Gute ist wieder, dass sie jetzt da schon wieder Konsequenzen rausgezogen haben, was man wieder besser machen kann.
Ja, also es ist schlimm genug, dass immer erst was passieren muss, richtig, dass irgendwas geändert wird, aber zumindest wurde etwas geändert und ja, die Luftfahrt wieder ein bisschen sicherer gemacht. Aber
rettet aber weiterhin eventuell Tausenden das Leben, ne?
Ja. Was ich so schlimm fand in einem anderen Bericht, den ich gelesen habe, war, dass da eine Frau an Bord war, die hat den Anschlag vom 11. September überlebt und wollte jetzt das Ganze verarbeiten und einfach mal, ja, in Urlaub fliegen und dann das.
Ja. Ja, hat man keine Worte für. Also das ist ja auch schon wieder so ein Gänsehautfaktor, finde
Ja, ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Also, und auch in einer anderen Reportage habe ich gesehen, dass eine Frau, die in einem der Häuser gewohnt hat, hat bis auf ihren Sohn ihre gesamte Familie verloren. Also der Sohn hat es noch rausgeschafft aus dem Haus, der hörte irgendwie, dass irgendwas komisch ist und rannte. Und ihr Mann und der zweite Sohn sind in dem Haus verstorben.
Au.
Ja, das, ah, ich finde das so schlimm, wenn man sich das überlegt. Und über unsere Köpfe fliegen die ja auch jeden Tag.
Ja, natürlich, es geht ja auch nicht so nur um die Opfer, was ja schon schlimm
Ja.
genug ist, es geht ja auch um die
Ja,
Angehörigen, ne?
genau.
Wenn dennoch welche da sein sollten,
Ja.
das ist echt schlimm.
Ja, es ist immer, immer, immer wieder gruselig und in der Hoffnung, dass sowas einfach nie wieder passiert.
Ja, aber wir sind alles nur Menschen, ne?
Ja.
Also, wenn der eine doch in Panik gerät und das doch wieder macht
Ja.
und sagt, es ist mir egal, ob es piept und der, was soll der Pilot denn großartig
Ja.
machen? Ja, aber toi, 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 ne?
Ja.
Bis jetzt war sowas ja nicht wieder.
Ja, Gott sei Dank. Und damit sind wir jetzt dann auch am Ende der Geschichte. Ich hoffe, dass euch meine Recherche gefallen hat und dass euch die ganze Folge gefallen hat. Wie immer könnt ihr uns gerne bei Instagram oder TikTok einen Kommentar dazu dalassen. Natürlich findet ihr uns da auch unter Transpondercode 77. Gleich im Anschluss gibt es dann noch die besten Outtakes der Folge. Ich sage Nadja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke auch.
In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Gefolgt, gefolgt, geflogen. Auch die Fluglotsen im Tower hat die Fluglotsin. Genau das Team des FBI, das auch schon 8 Wochen zuvor in den, im dem.
Ja, aber es ist auch richtig, wie sie es machen.
Genau, also dass die halt auch
Völlig
dann,
voreingenommen,
ja
ja.
genau, völlig unvoreingenommen.
Ja, genau.
Also zu schauen, gehört es zu Flug 587 oder zu einem der Städte, der. Denn auch da müsste man sehen können, ob es, ob ungefähr zu. Ungefähr circa ist auch schön. Sie kommen ab. Ab in. Da Airbus selbst auch an den Entwicklungen beteiligt ist, an den Ermittlungen, es sind Ermittlungen, keine Entwicklung, waren die Bewegungen so stark, dass der erste Offizier selbst für das Abreißen des Seiten. Schließlich wird es normalerweise immer nur um ein paar Grad zur Seite. Mann! Warum reagierte er so also? Er so also?
Pan.
Der Ermittler, der Hinweis für die Ermittler.